Deutschlandfunk. Corso. Kunst und Pop.
Vor einem Jahr sind die Berliner Öko-Modemessen, der Green Showroom und die Ethical Fashion Show fusioniert zu Neo-Knit. Also Neo wie neu und Knit auch wie neu im Schwedischen und Norwegischen. Das ist eine Plattform, die Modemacher versammelt, die an einem nachhaltigen Wachstum ihrer Branche arbeiten wollen. Mit neuen Technologien und eben mit regem Austausch untereinander. Auf der Fashion Week Berlin wird morgen der Laufsteg für ein Best-of entsprechender Marken eröffnet. Timo Schwenzfeier ist der Showdirektor der Neo-Knit. Guten Tag nach Berlin.
Ja, schönen guten Tag, hallo.
Ja, Sie wollen mit Neo-Knit ja einen fundamentalen Veränderungsprozess in der Mode- und Textilbranche vorantreiben, so schreiben Sie. Nach diesem Fridays for Future und Greta-Jahr, das hinter uns liegt, haben Sie doch vermutlich ganz viel Rückenwind, so viel wie noch nie, oder?
Ja, das ist korrekt. Wir merken tatsächlich, dass der Zeitgeist, dieses Momentum gerade tatsächlich in unsere Richtung geht und da profitieren wir stark davon. Wir haben jetzt aber auch die letzten 10 Jahre dann eine ganz gute Aufbauarbeit geleistet im Modebereich und merken schon, dass das, was wir in der Vergangenheit auch mit Ethical Fashion Show Green Showroom gemacht haben, schon ganz gut war, aber dass auch dieser Wechsel, diese Neupositionierung Neo-Knit uns da jetzt sicherlich nochmal weiterhilft und die Spannung auf das, was jetzt die nächsten Tage in Berlin während der Fashion Week passiert, schon sehr, sehr groß und auch sehr positiv euphorisch fast schon ist.
Mhm. Über welche konkreten Veränderungen sprechen wir? Um welche Materialien geht es da zum Beispiel?
Also der Veränderungsprozess ist tatsächlich recht fundamental. Wir treten an, zusammen mit den Mitstreitern, dass es nicht nur um das nachhaltige Wachstum geht, sondern wirklich auch die Produktionsbedingungen, die Transparenz in der Lieferkette, dass es neue fast schon Wirtschaftssysteme gibt, das Cradle-to-Cradle, also das Kreislaufwirtschaftssystem und wie Sie richtigerweise sagen, auch die Materialien. Also Bio-Baumwolle ist sicherlich momentan eines der bekanntesten Beispiele. Der konventionelle Baumwollanbau ist einfach extrem umweltintensiv, Wasser, Chemikalien etc. Da gibt es mit Bio-Baumwolle eigentlich eine ganz gute Alternative, noch nicht in der Größe verfügbar, aber da sind so die Ansätze jetzt in den nächsten Jahren einfach immer stärker, werden sichtbarer und werden auch einfach verfügbarer und in die Prozesse auch mit eingebaut.
Die größte Sünde ist Denim, lese ich, also das, woraus unsere Jeans gemacht sind.
Richtig, Denim ist tatsächlich ein ganz, ganz großes Problem. Auch hier das Thema Baumwolle, aber vor allem auch die Färbeprozesse und dann zu guter Letzt natürlich auch dieser ganze Vintage-Effekt, der oftmals gewünscht wird, also Destroying, das Zerstören der Jeans mit Sandstrahlmethoden, die zwar modernerseits dann durchaus umweltfreundlich sein können, aber oftmals noch in den alten Technologien sehr umweltschädlich, auch sehr personenschädlich für die Menschen, die beispielsweise in Pakistan diese Jeans dann mehr oder weniger manuell destroyen, kann es sehr gefährlich sein. Heutzutage gibt es einfach auch bessere Technologien, Laser-Einsatz oder auch Ozoneinsatz. Und das sind genau die Technologien, die man bei uns auf der Messe sieht, beziehungsweise die Marken, die diese Technologien auch schon einsetzen und zeigen, wie sowas auch sehr, sehr umweltpositiv passieren kann. Zu übrigens doch recht auch vernünftigen Preisen mittlerweile.
Ich las übrigens noch was von Rosenviskose und Meeresplastikmüll, der dann verarbeitet wird zu Fashion.
Richtig, sowas gibt es auch. Das sind natürlich sehr plakative Sachen. Ozeanplastik ist mittlerweile fast schon ein Megatrend in der Mode. Mhm. Auch einige konventionelle Marken versuchen da entsprechend mit zu arbeiten. Es sind natürlich auch tolle Bilder, die man generieren kann. Man sieht an den Stränden von Spanien wird das Plastik eingesammelt und daraus werden neue Fasern gemacht. Idealerweise kommt einfach erst gar kein Plastik in die Ozeane.
Richtig.
Das wäre wichtiger.
Ja.
Rosenviskose ist dann sowas. Da kann man natürlich eine wunderschöne, fast schon emotionale Geschichte drumherum erzählen. 14. Februar, Valentinstag und solche Geschichten. Das ist eher so ein bisschen auch ein kleiner Ausbruch zu zeigen, was ist heutzutage eigentlich alles möglich, was kann alles als Fasern eingesetzt werden. Und auch sowas zeigt einfach, okay, wie kann man Nachhaltigkeit entsprechend auch spannend, innovativ in Szene setzen.
Jetzt ist ja Ihre Idee von Neo-Knit auch, dass sich der konventionelle Handel bei Ihnen informiert. Also jetzt mal konkret, Kaufhof, Karstadt, die würden jetzt fragen, wie Sie denn für Ihre Kundschaft mal so eine Nachhaltigkeitsecke einrichten können. Was sagen Sie denen denn dann? Also auch in diesem Preissegment natürlich.
Richtig, die große Frage, die sich momentan ja stellt, ist die Verfügbarkeit. Und ich bin selber Endverbraucher. Ich sehe es natürlich, dass ich mich schon ein bisschen anstrengen muss, nachhaltige Mode auch einfach einzukaufen, weil die Sichtbarkeit nicht gegeben ist. Und deswegen spielt der konventionelle Handel für uns eine ganz, ganz große Rolle. Und da gibt es auch schon Konzepte, wo man sieht, dass gewisse Marken einfach auch schon entsprechend eingebunden werden. Teilweise eben wieder in der grünen Ecke, wovon ich ganz offen gestanden nicht so viel halte und das auch versuche, den Händlern mit auf den Weg zu geben, dass eine grüne Ecke eher so ein bisschen vorurteilsbeladen ist, sondern ich bin großer Freund davon zu sagen, man hat ein, zwei, drei Marken im Portfolio, die nimmt man neu mit rein und dann hängt man die einfach ins Sortiment mit dazu. Ähnlich wie es im Supermarkt auch ist, dass die Bio-Lebensmittel im Grunde genommen neben den konventionellen Lebensmitteln dann sind. Und das ist oftmals so der erste Ratschlag. Und die Einkäufer wissen eigentlich schon sehr genau, auf was sie achten müssen, wenn es zumindest um die klassische Bestückung der Sortimente geht. Also welche Farben, Herren- oder Damenmode, welche Schnitte, was ist jetzt gerade so im Trend. Bei uns ist dann natürlich der Twist zu sagen, okay, was ist jetzt das nachhaltige Kriterium? Und den großen Vorteil, den wir, glaube ich, bieten, auch im Vergleich zu anderen Modemessen, die zwar nachhaltige Marken damit drin haben, aber bei uns sind einfach alle Marken, alle 210 Marken, die wir jetzt die nächsten drei Tage bei uns haben, sind kuratiert, sind geprüft und die Händler können sich darauf verlassen, dass wir einfach unsere Expertise da auch mit einbringen und sie müssen sich nicht so tief damit beschäftigen und können auch einen gewissen Vertrauensvorschub auch leisten, indem sie bei uns unterwegs sind.
Ja, das wollte ich Sie nämlich fragen, denn im Moment gibt sich natürlich jeder, der was zu verkaufen hat, irgendwie einen grünen Anstrich und selbst diese Fast-Fashion-Anbieter Primark wirbt mit Nachhaltigkeit auf der Seite und so weiter. Das kann man ja nicht alles ernst nehmen, aber das ist wirklich, da sagen Sie so, wir haben das wirklich absolut überprüft, die da morgen über den Steg laufen bei Ihnen.
Exakt, das ist tatsächlich unser...
Die erfüllen die Kriterien.
Genau, und im Marketing spreche unser USP, also diese unique Verkaufsargumentation dem Handel gegenüber, dass wir eben diese Prüfungen auch selber vornehmen, beziehungsweise mit einem externen Audit-Büro auch entsprechend vornehmen. Das große Problem, was wir natürlich sehen, ist, Nachhaltigkeit ist per se nicht definiert. Wie Sie richtigerweise sagen, fast jeder kann sich heutzutage einen nachhaltigen Anstrich geben und kann sagen, ja, diese Jeans ist nachhaltig, kostet aber 17,99 und alleine der Preis verrät, nein, die ist definitiv nicht nachhaltig, ja. Zumindest nicht nach objektiven, allgemeingültigen Kriterien. Und da gehen wir einfach sehr, sehr stark mit rein. Und das bedeutet für uns dann auch, weswegen wir jetzt auch so gut dastehen und warum sich auch eben viele, viele Händler, viele Besucher auch auf die Fashion Week und auf die Neonit freuen, weil wir da recht viel Engagement reinstecken, dass die Marken auch entsprechend geprüft werden, dass wir selber prüfen, ist der Produktionsprozess beispielsweise gemäß der Fairwear Foundation, also sind faire Arbeitsbedingungen, stehen die dahinter? Oder gibt es den Global Organic Textile Standard? Also welche Materialien werden entsprechend mit eingesetzt, diese Transparenz in der Lieferkette. Man kann definitiv auch heutzutage in Bangladesch produzieren, man muss dann aber dafür Sorge tragen, dass die Näherinnen, hauptsächlich Näherinnen, aber auch Näher vor Ort dann entsprechend gut bezahlt werden, dass die Urlaub nehmen können, dass die ihre Überstunden abbauen können und idealerweise.
Das können Sie von hier aus kontrollieren, wenn Sie jetzt ein deutsches Label sind?
Da sind eben die externen Audit-Büros, mit denen wir zusammenarbeiten, ganz, ganz wichtig, weil die dann auch tatsächlich vor Ort sind. Aber auch hier muss ich sagen, vieles läuft auf Vertrauensbasis, ganz klar. Mhm. Aber wenn wir feststellen sollten, und toi, 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 in den letzten 10 Jahren ist es nicht passiert, dass hier eines unserer Marken Schindluder treibt, dann würden wir das nicht nur, die würden wir nicht nur entfernen, sondern würden wir natürlich auch öffentlich drüber reden. Und ich glaube, so einem Shitstorm möchte sich gerade in der heutigen Zeit niemand aussetzen.
Nein, niemand. Es bräuchte ja Neonit nicht, wenn das alles schon wunderbar laufen würde. Und Sie sagten eben selber, ist gar nicht so einfach, Mode zu finden, so im normalen Kaufalltag. Wo hakt es denn am meisten auf diesem langen Weg, sagen wir mal von der ersten Faserproduktion bis in meinen Kleiderschrank? Wo muss da am meisten was passieren?
Ja, so ein bisschen Henne-Ei-Prinzip. Ich würde es relativ spät erstmal ansetzen, weil die eigentlichen Produktionsverfahren sind tatsächlich schon, befinden sich in der Umsetzung. Henne-Ei-Prinzip deswegen, weil was kommt zuerst, der Handel oder der Verbraucher? Mhm. Ist die Verbrauchernachfrage so groß, dass der Handel den Druck spürt? Oder sagt der Handel, ich spüre dieses Momentum, ich möchte mich an Fridays for Future orientieren und biete entsprechend dem Verbraucher was an, dass er auch zu mir kommt. Und da gibt es noch nicht diese eine Lösung und ich glaube, da werden sich einfach beide Seiten in den nächsten Jahren so ein bisschen annähern. Ich glaube tatsächlich, dass dieses Jahr ein gutes Jahr für die nachhaltige Mode wird. Ich habe letztes Jahr schon gesagt, als wir mit der Neonit gestartet sind, dass wir 2019 ein Durchbruchsjahr sehen und das kriegen wir auch zurückgespielt von verschiedenen Handelsverbänden, dass es immer stärker, immer relevanter wird. Aber es ist immer noch ein Nischenmarkt, sage ich mal, wie es halt der Lebensmittel-Bio-Bereich vor 15 Jahren auch noch war und heute lässt es sich nicht mehr aus dem Handel wegdenken oder Wachstumsraten. So sehe ich und so hoffe ich das natürlich auch für den Modebereich.
Ja, Nische und auch Luxussegment. Ich habe mal so ein paar Marken angeklickt. Da gibt es die Wollmütze für 190 € und den Ledersneaker für 450. Das ist so ein bisschen so dieses Nice to Have. wenn man sich leisten kann. Aber es wäre ja schon wichtig, es muss doch in der Massenkonfektion ankommen. Ne?
So ist es tatsächlich auch. Also ja, ich gebe Ihnen absolut recht, man hat die Ausreißer nach oben, aber die hat man natürlich in der Mode auch, wenn man sich jetzt irgendwie ein Gucci-Täschchen kauft.
Ja, nur es reicht nicht, ne, wenn ein paar sich das leisten, das würde ich sagen.
Ja, absolut. Man muss es aber in der Diese Basics sind mittlerweile verfügbar. Die Frage ist oftmals so ein bisschen dieser Wert von Textilien, dieser Wert von Kleidungsstücken. Also man muss sich einmal im Klaren drüber sein, ein T-Shirt für 5 Euro oder für 10 Euro, da hat irgendjemand oder auch irgendetwas weltweit darunter gelitten. Dieser Preis ist nicht realistisch. Aber ein T-Shirt für 20 Euro beispielsweise, das ich auf der einen Seite in einem normalen Modekaufhaus bekomme von einer konventionellen Marke, gibt es einfach auch schon im Einstiegsbereich bei nachhaltigen Labels heutzutage. Und bei mir ist es, wie gesagt, ich bin selber ja auch privat als Einkäufer oder als privater Verbraucher unterwegs. Und ich habe meinen Kleiderschrank natürlich aufgrund der Kenntnis nach und nach umgestellt. Mhm. Aber ich habe deswegen nicht zwingend mehr meinen Geldbeutel öffnen müssen.
Nein, aber Sie tragen das T-Shirt dann vielleicht etwas länger. Nur leben wir leider gerade in so einer Zeit, wo die Kleidung immer schneller in den Müll wandert, das Produktionsvolumen immer mehr ansteigt. Ich habe gelesen, das hat sich verdoppelt innerhalb der letzten 15 Jahre. Das heißt, das Bewusstsein des Konsumenten an der Stelle muss dann schon auch irgendwo sich ändern. Sonst hat es ja keinen Sinn.
Das ist sehr richtig und da sehen wir auch eine große Problematik, dass in der aktiven Befragung beispielsweise der Verbraucher schon sagt, natürlich schaue ich nach nachhaltigen Bedingungen und ich kaufe nachhaltig ein. Das sind bis zu 70% der Menschen sagen, sie machen das, aber an der Kasse die reale Umsetzung, die lässt dann doch noch ein bisschen zu wünschen übrig. Aber das ist auch dann tatsächlich die Frage dieser Verfügbarkeit. Wenn man beim Shopping unterwegs ist und einfach Lust auf eine neue Jacke hat, man sieht an dem Schaufenster, ist es heutzutage noch zu selten der Fall, dass diese Marke auch entsprechend eine nachhaltige Marke ist. Und wir wollen auch gar nicht irgendwie mit dem erhobenen Zeigefinger sagen, du, böse, nicht shoppen, sondern wir möchten schon auch Konsumverhalten per se jetzt nicht verdammen, aber ein bisschen bewusster einkaufen und eben nicht die Einkaufstasche am Wochenende mit irgendwie 25 Teilen vom Discounter vollstopfen. Das wäre zumindest mal ein Anfang.
Nein, Sie möchten natürlich schon Wachstum. Die Branche soll natürlich weiter wachsen, wie alle anderen Branchen auch gerne weiter wachsen möchten. Und Sie sprechen von nachhaltigem, wertebasiertem Wachstum, das sei möglich. Das erinnert mich so ein bisschen an den quadratischen Kreis, den die Autobranche auch versucht. Die will natürlich auch immer weiter wachsen, gleichzeitig das Klima schützen. Wissen wir, passt nicht zusammen. Wir müssen irgendwann sagen, so weniger Autos auf die Straße. Ist es nicht bei der Mode das Gleiche und verpacken wir das alles im Moment auch noch so ein bisschen mit hübschen Worten?
Ja, gebe ich Ihnen absolut recht. Dieses gesamte Wachstumsthema ist etwas, wo sich natürlich auch viele Top-Ökonomen die Zähne dran ausbeißen. Und die Frage nach diesem Postkonsum-Zeitalter, ob das kommt, wann das kommt. Aber momentan spielen wir nach den klassischen Regeln der Marktwirtschaft und versuchen innerhalb dieser Regeln dann zumindest diesen Produktionsprozess und auch den Konsumprozess zumindest etwas nachhaltiger zu gestalten. Aber ja, ich befinde mich auch jeden Tag eigentlich in so einer Balancefrage, wie sehr tangiere ich den Handel, wie sehr tangiere ich die Umwelt und die Nachhaltigkeit. Alleine schon, wenn ich für den Check von Produktionsbedingungen irgendwie nach Äthiopien und nach Marokko fliege. Also mein CO2-Footprint ist dann natürlich eine Katastrophe, den ich zwar ausgleiche, aber trotzdem diese Balance zu wahren ist oftmals nicht einfach und man wird dann auch dazu verleitet, dass man gewissen populistischen Strömungen oder auch Rückmeldungen, die man dann erhält, so ein bisschen die Bahn bricht.
Ja, seit gut 10 Jahren ist nachhaltige Mode Teil der Fashion Week Berlin. Wir hier bei Corso reden etwa genauso lange auch darüber. Da habe ich das Gefühl, kommt man da überhaupt mit irgendwas voran oder ja, tut sich die Modebranche nicht eben genauso schwer, ne, umzustellen wie etwa auch die Energiebranche? Denn umstellen, muss man ehrlich sein, kostet erstmal. Die Produktionsprozesse umzustellen, kostet erstmal Geld.
Auf jeden Fall, es ist ein Invest, das sehen wir. Ja. Aber ich muss schon sagen, in den letzten 10 Jahren hat sich da auch extrem viel getan. Also wenn ich überlege, ich bin jetzt seit 7 Jahren dabei, wenn ich überlege, wie die Ethical Fashion Show damals noch im E-Werk in Berlin war, wie der Green Showroom noch im Hotel Adlon war, noch mit 60, 70 Marken und fast schon belächelt wurde. Und zwar ist da mal ein Händler vorbeigegangen und hat sich das angeschaut, aber eher so, ja, Relevanz hat es keine, aber es ist doch mal schön anzugucken, wie so dieser Angora-Pullover ausschaut. Da ist jetzt schon ein anderer Zug dahinter. Wir merken, dass alleine jetzt durch den Umzug auch hier in den ehemaligen Flughafen Tempelhof, in den Hangar 4, die Rückmeldung Meldungen, die wir jetzt noch Ende letzten Jahres bekommen haben, die Ankündigungen von den Händlern, von großen Händlern aus ganz Deutschland, von einem Ramelow aus Norddeutschland oder auch von einem Hürmer aus München oder so, da diese Relevanz ist absolut gegeben und auch die Umstellung ist gegeben und auch der konventionelle die Modeproduktion, also die konventionellen Marken, die sind als Besucher bei uns und schauen sich um und teilweise eben nicht mehr wie früher mit der Sonnenbrille und na, ich guck mal, sondern die setzen sich ganz bewusst bei uns in die Konferenz und hören einen aktuellen Vortrag an zum Thema nachhaltige Denimproduktion der Zukunft und gehen danach auch zu den Referenten und suchen diesen Austausch. Also da tut sich einiges, da wird sich noch einiges tun und ich möchte auch speziell den konventionellen Modeindustrie nicht absprechen, dass die sich auch sehr, sehr stark darum bemühen, nach und nach ihre Produktionsprozesse entsprechend anzupassen und auch nachhaltiger zu gestalten.
Greta Thunberg wirkt ja so gar nicht modisch, die legt scheinbar wenig Wert auf ihren Kleidungsstil, wäre also vermutlich gar nicht die passende Werbefigur für Neonit, morgen so auf dem Laufsteg?
Na, ich glaube, die hat einfach auch grundsätzlich ganz andere Interessen. Ja. Die Modeproduktion oder die Mode- und Textilindustrie ist natürlich weltweit gesehen eine sehr, sehr große, aber man muss sich da nicht zwingend so intensiv mit auseinandersetzen. Ich glaube, wenn sie sich eine schöne Performance-Outdoor-Jacke von einem nachhaltigen Label entsprechend anlacht, dann ist da schon ein bisschen was mitgetan. Aber da gibt es, glaube ich, bessere Befürworter oder Fürsprecher, die auch entsprechend in den Medien dann stark wirken können.
Timo Schwenzfeier leitet die Plattform Neonit für nachhaltige Mode. Ab morgen präsentiert man sich auf der Fashion Week Berlin mit Laufsteg, mit Fachkonferenzen, mit Party und vielem mehr. Vielen Dank und dann hoffen wir mal, dass es ausstrahlt.
Jawohl, ebenfalls. Vielen Dank.